Hallo? So. 12 Uhr, Chemnitzer Linux-Tage, 17. März 2024. Hexenmeister oder Zauberlehrling, KI und das Urheberrecht. Von und mit Falk Tscheile.
Ja, recht herzlichen Dank. Willkommen zu High Noon hier bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Wir wollen uns in der nächsten Stunde, anderthalb Stunde über KI und das Urheberrecht unterhalten. Dabei auch so ein bisschen auf die, ja, sagen wir mal, gesellschaftliche Relevanz und Auswirkungen eingehen. Und der Fokus wird hier auf generative KI liegen und da schwerpunktmäßig die bilderzeugende generative KI. Auf alles andere werden wir nur am Rande eingehen. Und das habe ich mir vorgenommen. Am Anfang, für alle, die sich da vielleicht noch nicht so gut auskennen, kleine Druckbetankung im Urheberrecht. Könnt ihr auch im normalen Leben verwenden. Ja, wir alle, die wir uns im Internet bewegen, sind ja auch mit den Regelungen des Urheberrechts konfrontiert. Deswegen, und damit wir dann später das Neue und das Spannende und das Herausfordernde verstehen, am Anfang also nochmal eine kurze Erklärung. Was ist das eigentlich? Dann gucken wir uns das Urheberrecht kurz an und schauen, wo ist der Unterschied jetzt bei KI-Nutzung. Und dann gucken wir uns an, was können die vielleicht Sachen verlieren, noch retten durch andere rechtliche Regelungen. Aber das erkläre ich dann noch, was ich mit dem dritten Punkt so meine. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Das Urheberrecht. Was ist es, wo kommt es her, was macht's? Wir fangen ganz einfach an. Im Grundgesetz steht, das Eigentum wird gewährleistet und Inhalt und Schranken bestimmt das Gesetz und Eigentum verpflichtet außerdem und sein Gebrauch dient dem Wohle der Allgemeinheit. Was heißt das? Man muss sich das wie zwei kleine Kinder vorstellen. Das eine Kind hat ein Spielzeug, das andere kommt, ich will auch spielen. Und sagt das Kind, das das Spielzeug hat, nö, ist meine. Such dir was Eigenes. Das andere Kind sagt, ich will aber jetzt auch unbedingt. Und nichts anderes sagt das Grundgesetz hier. Wer Eigentum hat, muss anderen unter bestimmten Voraussetzungen auch den Gebrauch gestatten, beziehungsweise der Gebrauch soll auch dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Ne? Wir können uns aber jetzt den Streit bildlich vorstellen. Ich will aber, nö, aber ich war zuerst da. Ja, aber Mutti hat gesagt, ich darf auch. Also, mit der Regelung im Grundgesetz kommen wir nicht weiter, auch wenn Napoleon gesagt hat, eine Verfassung muss kurz und dunkel sein. Mit dieser Regelung kommen wir hier nicht weiter. Und alles, was wir jetzt im Grundgesetz, was wir jetzt im Urheberrechtsgesetz besprechen im Folgenden, ist eigentlich nichts anderes als eine Konkretisierung dieses Ausgleichs zwischen Eigentum wird gewährleistet, die Schranken des Eigentums bestimmt das Gesetz und Eigentum verpflichtet und soll auch dem Wohle der Allgemeinheit dienen. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Das Urheberrecht gestaltet das näher aus und auch die Verfassungsrichter gucken nicht in den blauen Himmel und sagen, das ist Eigentum, das ist nicht, da ist eine Schranke. Die behelfen sich und sagen, naja, der einfache Gesetzgeber hat schon eine ungefähre Vorstellung von dem, was Eigentum sein soll. Und damit es ein bisschen besser klingt, nennt der Jurist das dann normgeprägtes Grundrecht. Also, wenn man so eine Vorstellung haben soll, will, was Eigentum ist, muss man sich das einfache Gesetz angucken, obwohl eigentlich die Verfassung über dem einfachen Gesetz steht. Ne? Das ist so ein bisschen kompliziertes Wechselspiel, aber das war es dann auch mit der groben Einführung. Weiter ins Detail gehen wir hier nicht, dann müssen Sie sich eine Vorlesung im Staatsrecht suchen. Dann noch ganz wichtig, ein außerrechtliches Verständnis von Informationen, und zwar Eigenschaften von Informationen. Gehe ich vielleicht erstmal eine Folie weiter. Informationen haben ganz spezielle Eigenschaften, die sich von unserer analogen Welt, die uns umgibt, unterscheiden. Ja? Von Dingen, die man anfassen kann, wie dieses Smartphone. Informationen dürfen ein Trägermedium, um überhaupt weitergegeben zu werden. Sprich, hier wäre es jetzt zum Beispiel Schallwellen. Dann haben insbesondere digitale Informationen super Eigenschaften. Die kann man gut speichern, die kann man super übertragen, die kann man prima vervielfältigen. Ne? Anders als dingliche Gegenstände. Kann man nicht einfach Replikator, mach mir ein zweites Smartphone, funktioniert nicht. Bei digitalen Informationen klappt das hervorragend. Das wird gleich noch ganz wichtig zum Verständnis des Urheberrechts. Digitale Informationen verschwinden auch nicht einfach wieder aus der Welt, ne? Weil sie sich eben so gut speichern lassen. Sie verbrauchen sich nicht. Ne? Diese digitale Information, die ich schon vervielfältigt habe, wird mit jedem Mal anschauen. Der Bilddatei verschwinden da nicht ein, zwei Pixel oder so. Und wenn man sie 100 Mal angeguckt hat, wird das Bild irgendwann unscharf. Anders als wenn wir das Auto volltanken mit Benzin und dann unsere 600 Kilometer fahren, dann brauchen wir neues Benzin. Passiert uns bei der Nutzung digitaler Informationen nicht. Und das macht das dann auch für die Informatiker so interessant. Informationen kann man zu ganz verschiedenen Zwecken einsetzen, wenn man dann eben der entsprechende Hexenmeister ist und das Hexenwerk der Informatik versteht. So, zurück zu der Folie, die ich schon mal gezeigt habe. All diese Eigenschaften, die wir gerade von Informationen kennengelernt haben, machen aus ökonomischer Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht aus, machen Informationen zu einem öffentlichen Gut, weil es besteht keine Rivalität im Konsum. Mehrere können diese Informationen gleichzeitig benutzen. Und da sie sich so leicht kopieren lässt und vervielfältigen, kann man auch niemanden einfach vom Konsum ausschließen, wie das bei unserem Spielzeug ist, was ein Kind im Besitz hat. Das wird das auch verteidigen und gegebenenfalls dem Kind, was es einfach wegnehmen will, ne, körperliche Gewalt einsetzen. Das haben wir bei unserem öffentlichen Gut, geht das nicht, weil sich das so einfach verbreitet. Das sind aus ökonomischer Sicht ganz unerwünschte Eigenschaften, weil man sagt, nur dort, wo Rivalität im Konsum besteht, kann man Dinge verkaufen und dort, wo man andere ausschließen kann, nur dort kann man sie überhaupt verkaufen, weil sonst kopiert sich ja jeder einfach. Und was macht unser Urheberrechtsgesetz? Weil unsere Informationen im Urheberrecht sind eigentlich nichts anderes als Informationen, die eigentlich ein öffentliches Gut sind. Erste Zauberei. Wir machen durch gesetzliche Regelungen aus einem öffentlichen Gut ein privates Gut. Oder zumindest eins, was so behandelt wird. Weil wir weisen bestimmten Leuten Ausschließlichkeitsrechte zu. Da kommen wir aber nochmal gleich. So dass wir dann Rivalität im Konsum und Ausschließbarkeit im Konsum haben. Das hatten wir schon. Deswegen, im Prinzip, wenn wir es mit Informationen zu tun haben, die ein öffentliches Gut sind, sind diese durchs Recht erstmal nicht geschützt. Man muss sie selber schützen, in den Keller legen, wegschließen, man legt ein Digital Rights Management drauf oder der Gesetzgeber hilft einem und schafft ein entsprechendes Gesetz, weil es zum Beispiel die Verfassung so verlangt, weil das Eigentum wird gewährleistet. Und das haben wir im Urheberrecht, im Patentrecht, im Markenrecht. Datenschutz ist dann nochmal ein bisschen was anderes. So, jetzt nochmal zum Selbstverständnis des Urheberrechtsgesetzes. Das Urheberrechtsgesetz nimmt den Ausgang bei der individuellen Person, bei der Persönlichkeit, die etwas erschafft. Es gibt da ein paar Schutzkonzepte, die weichen das auf. Plötzlich zum Beispiel die programmieren, werden feststellen, da gibt es für Computerprogramme Sonderregelungen, wo dann plötzlich das Werk, was man als angestellter Informatiker schafft, beim Unternehmen schon mal landen, das einen angestellt hat. Das Datenbankherstellerrecht ist im Urheberrechtsgesetz geregelt, was überhaupt nichts mit individueller persönlicher Schöpfung zu tun hat. Und der Lichtbildschutz ist auch im Urheberrecht geregelt, wo es auch nur marginal auf die Kreativität des Schöpfenden oder der schöpfenden Person ankommt. Das Urheberrecht sagt nichtsdestotrotz, wir müssen die Person schützen, die etwas Kreatives erschafft. So, und wenn man die Rechtsprechung versucht zu verstehen, tut man sich meistens ein bisschen schwer. Wenn man kein Jurist ist, sowieso. Aber vielleicht hilft das, wenn man sich vorstellt, das Urheberrecht hat so als Narrativ, als Leitgedanken immer den armen Poeten vor Augen. Ja, der Künstler, der sein Werk schafft, ohne dass es ihm auf den Verdienst ankommt und immer Mühe hat, von seinem Werk zu leben. Und weil er so wenig mit seinen Künsten verdient, müssen besonders strenge Regelungen geschafft werden, damit, wenn er mal was verdient, er das möglichst auch umfassend ausnutzen kann und eben vielleicht davon leben. Das ist so das Narrativ, was so mein Eindruck ist, wenn ich die Rechtsprechung zum Urheberrechtsgesetz und zu den Schutzrechten lese. Die Umsetzung, finde ich, gelingt im Urheberrecht mehr schlecht als recht. Es gilt wie überall, wer hat, dem wird gegeben. Also demjenigen, dessen Kunst oder dessen Kreativität nicht ankommt, dem helfen die ganzen Schutzrechte nichts, weil er sie eben nicht ausreizen oder ausnutzen kann. Der, der gut Geld damit verdient, der hat ziemlich scharfe Werkzeuge, Klammer auf, Abmahnung sagt jedem irgendwas, Klammer zu. Ja, hier mal eine kleine Statistik bei den Schauspielern. 5% der Schauspielerinnen und Schauspieler verdienen mehr als 100.000 Euro im Jahr. 50% verdienen unter 20.000 Euro brutto im Jahr. Also denen hilft dann das Urhebergesetz auch nicht weiter, es sei denn, sie gehören zu den erfolgreichsten. Im Endeffekt verdient nutzt das Urheberrechtsgesetz und die Regelungen daran am meisten den Rechteverwertern der Content-Industrie, die jemanden unter Vertrag haben und dann dafür sorgen, dass eben wirklich umfassend wirtschaftlich verwertet wird. Und die haben dann eben auch die Rechtsabteilung oder Anwälte hinter sich, die sie dann losschicken können und die Rechte durchsetzen. Ne, und das war auch früher kein Problem, bevor es das Internet gab. Da war das Urheberrecht ein reines Profirecht für Verlage, Filmindustrie, bloß mit dem Internet kommen wir jetzt alle plötzlich mit diesen scharfen Profiregelungen in Kontakt und müssen uns daran halten und daran denken, da möglichst in kein Fettnäpfchen zu treten, weil sonst wird es eben teuer. Das hat sich so ein bisschen oder grundlegend geändert, seit es das Internet gibt. Ansonsten atmet das Urheberrechtsgesetz so ein bisschen den Geist des 19. und 20. Jahrhunderts. Insbesondere, wenn wir nochmal an das an das Lichtbild denken. Ja, es gibt das Lichtbildwerk, da ist Urheberrechtsschutz drauf, und es gibt den Lichtbildschutz als Verwandtenschutzrecht, wo kein Urheberrechtsschutz drauf ist, trotzdem im Urheberrecht geregelt ist. Und das hatte natürlich auch seinen Sinn. A, war der Gesetzgeber, sagen wir mal, bequem, hat gesagt, wir sind Juristen, wir können nicht entscheiden, ist da jetzt Urheberrecht drauf oder nicht. Wir stellen einfach alles, was wie ein Lichtbild, wie eine Fotografie aussieht, unter Schutz. Haben wir dieses Abgrenzungsproblem nicht. Das war auch sinnvoll, dass man das als Investitionsschutzrecht ausgestaltet hat, weil damals war Reproduktion oder Fotografieren eine teure Angelegenheit. Komme ich aber gleich nochmal dazu. Dann hat das Internet den Vertriebsweg, nein, hat das Gesetz den Vertriebsweg Internet als zusätzliche Nutzungsart rezipiert, hat es ins Gesetz aufgenommen. Wissensverbreitung spielt im Urhebergesetz eine gewisse Rolle, aber eben nur als Schranke des Urheberrechts. Wir erinnern uns an die Verfassung, ne? Schranken regelt das Gesetz. Wissensverbreitung und Nutzung geschützter Werke fällt darunter. Und womit wir ganz doll zu kämpfen haben im Urheberrechtsgesetz, ist ein Fakt aus der Verwaltungswissenschaft oder aus der Soziologie. Bestehende Regeln, die einmal in Kraft sind, werden auch festgehalten, wenn sich die Voraussetzungen, unter denen die Regeln geschaffen wurden, sich grundlegend geändert haben. Wie eben zum Beispiel bei den Lichtbildern. Digitale Fotografie kostet nichts mehr, da Bilder zu erstellen. Trotzdem haben wir noch dieses Schutzrecht, was eigentlich für Fotografen, die analog mit Dunkelkammer und teurem Equipment gearbeitet haben, unverändert im Gesetz stehen. So. Jetzt, wie arbeitet das Urheberrechtsgesetz? Es sagt, alles, was den Tatbestand erfüllt, wird geschützt. Niemand darf das, was geschützt wird, ungefragt benutzen. Sprich, man muss für alles, was das Urheberrecht unter Schutz stellt, eine Lizenz erwerben. Man muss den Inhaber, den Rechteinhaber, fragen. Und hier kommt hier, okay. Und es macht dann noch einen Trick, oder es gestaltet dieses Ausschließlichkeitsrecht, wer letztes Jahr in meinem Vortrag war, kennt dieses Bild, so aus, dass egal wo das geschützte Werk gelandet ist, man sich nicht an den, der es irgendwie in Verkehr gebracht hat oder so, wenden muss, sondern jeder, der das Werk, das geschützt ist, nutzt, an den kann man herantreten und sagen, du darfst das nicht benutzen, du hast von mir keine Lizenz bekommen, macht Schadenersatz, Unterlassungsanspruch und so weiter und so fort. Hier das Beispiel mit der Fototapete. Na, da hatte also ein Fotograf, mit dessen Fotografien wurden Fototapeten erstellt. Diese Fototapeten wurden zur Bewerbung von Zimmern verwendet und die Pensionen, die dieses Foto ins Internet gestellt haben, zur Bewerbung des Zimmers, wurden abgemahnt. Das geht wegen diesem starken Ausschließlichkeitsrecht. Erste Instanz hat gesagt, ist zulässig. Zweite Instanz, jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche, hat gesagt, oder die Abmahnung ist nicht zulässig, ist rechtswidrig. Das Ganze wird jetzt zum BGH gehen, also da werden wir auch noch von hören. Dann haben wir nicht bloß dieses Ausschließlichkeitsrecht, sondern wir haben auch noch eine starke Regel zur Bewertung. Das heißt, wenn nichts geregelt ist, sind auch keine Rechte an der Nutzung eingeräumt. Deswegen Hände weg von allen Werken im Internet, wenn nichts dran steht mit der Lizenz, weil im Zweifel räumt der Inhaber der Rechte nichts weiter ein, als das Bild im Internet anzugucken, aber keine Nutzung, das heißt nicht kopieren, nicht vervielfältigen, nicht weitergeben und so weiter und so fort. Und anders als in der analogen Welt, gibt es auch keinen gutgläubigen Erwerb. Ne? Man kann also als jemand, der sich irgendwo was aus dem Internet kopiert hat, nicht einfach sagen, aber die Seite sah doch vertrauenswürdig aus, das sah so aus, als hätte der da alle Rechte und würde sie mir auch einräumen. Nichts da. Wenn nichts dran steht, keine Rechte eingeräumt, kein gutgläubiger Erwerb. Wogegen das eben in der analogen Welt, wenn jemand im Besitz ist von einer Sache, obwohl er nicht Eigentümer ist, das heißt, er hat nur die tatsächliche Gewalt, aber ist nicht der rechtliche Eigentümer, können Sie trotzdem gutgläubig Eigentum erwerben, weil eben dieser Rechtsschein des Besitzes besteht. Gibt es in der digitalen Welt nicht so Profirecht, mit dem wir alle konfrontiert sind. Und es geht noch weiter. Es gibt nicht dieses eine Recht an dem Werk, ne, ich kann dieses Smartphone nur einmal verkaufen, sondern die Rechte im Urheberrecht werden aufgespalten in ganz verschiedene Rechte, nämlich zum Beispiel das Vervielfältigungsrecht, also Kopien anzufertigen, das Verbreitungsrecht, die Kopie weiterzugeben, ja richtig, weitergeben und kopieren sind zwei verschiedene Dinge, die lizenziert werden müssen gegebenenfalls. Das Bereitstellen im Internet ist ein eigenes Recht, was bereitgestellt, eingeräumt werden muss und so weiter und so fort. Das ist dieses, der arme Poet darf, soll möglichst viele Rechte haben, die er einzeln verkaufen kann, damit er von seinem Werk leben kann. Dummerweise hat der arme Poet schon alles an die Content-Industrie verkauft, die dann aber genau diese Möglichkeit, die sie hat, umfassend nutzt. Gibt da noch ein paar weitere Verwertungsrechte. Spannend ist vielleicht auch noch der Erschöpfungsgrundsatz, den es nur in der analogen Welt gibt. Deswegen gibt es ein Antiquariat für LPs, CDs und Bücher, aber kein Antiquariat für E-Books und bei Netflix gestreamte Videos, weil die sind digital. CDs, Bücher sind analog auf ein körperliches Trägermedium gebunden und dann, sobald das erfolgt ist, folgt dieses körperliche Trägermedium dem Recht an der Sache, dem normalen Sachenrecht. Das haben Sie im digitalen Bereich halt nicht. Macht die ganze Sache wieder für den, der die Rechte hat, günstiger. Hier nochmal so die grobe Übersicht. Vorne im Urheberrechtsgesetz sind die kreativen Leistungen geregelt und etwas hinten dann die Investitionsschutzrechte. Wir haben schon das Lichtbildwerk kennengelernt, Datenbankschutzrecht. Ne, hier nochmal, was ich schon angedeutet habe beim Lichtbildschutz, geschaffen in einer Zeit, als Fotografie aufwendig war, kostenverbunden. Wir haben die Regelung immer noch, obwohl digitale Fotografie heutzutage nicht mehr die Welt kostet. Also, wir können festhalten, das Urheberrecht tut relativ viel für den Rechteinhaber. In den meisten Fällen profitiert der aber nicht, sondern profitiert die Content-Industrie, an die er die Rechte weitergegeben hat. Im digitalen Umfeld ist es sogar mit fortschreitender Zeit für uns als Nutzer schwieriger geworden. Wir sind mit dem Profirecht im Internet konfrontiert oder mit einem Recht, das ursprünglich für Profis gedacht war. Es gibt eben keine Bagatellgrenze, wo man sagt, hey, diese normale Benutzung im Social Media oder so, das ist doch nichts kommerziell Relevantes oder das ist doch einfach nur soziale Kommunikation. Nee, nichts ist, wir sind voll im Urheberrecht drin. Das Urheberrecht entsteht automatisch. Man kann also auch als kreative Person nicht einfach sagen, ich will das alles gar nicht, das ist mir zu unheimlich oder ich habe da kein Interesse dran. Man bekommt dieses Recht, ob man will oder nicht. Wenn man es nicht haben will, muss man sich selber kümmern, dann zum Beispiel eine freie Lizenz nehmen. Auch so ein, also ein Rechtsverzicht ist quasi nicht geregelt. Und was eben jetzt auch noch im Internet oder in der digitalen Zeitalter dazu gekommen ist, das Digital Rights Management. Man kann, hat jetzt nicht nur die Möglichkeit, Werke weiterzugeben, sondern man kann sie auch mit technischen Schutzmechanismen versehen. Das heißt, man hat gegenüber der analogen Welt, wo man eben dann zumindest das Buch als körperlichen Gegenstand zum Eigentum hatte oder die CD, die LP oder so oder das Gemälde an der Wand, man hat erstmal nur Nutzungsrechte. Und die sind dann gegebenenfalls auch noch digital kontrolliert. Also ein riesiger Unterschied für die Rechteverwerter. Super. Ne, Netflix, sie kaufen sich ein Video und dann irgendwie nach einem halben Jahr oder Dreivierteljahr oder zwei Jahren lohnt sich nicht mehr, das Video vorzuhalten. Wir nehmen das aus dem Programm. Sie haben das Geld bezahlt, können es aber, können die Wegnahme aus ihrem Portfolio quasi nicht verhindern. Können Sie sich auch bei Nutzungsänderungen, ja, was haben Sie für ein Recht? Zu kündigen, ist auch Ihr Content weg. Ne? Also da hat sich das Kräfteverhältnis doch meiner Meinung nach massivst verschoben. So, ich habe jetzt viel vom Urheberrecht geredet. Was ist das eigentlich? Beispielhafte Aufzählung finden wir von im Gesetz. Und wichtig und Voraussetzung ist immer, dass eine persönlich-geistige Schöpfung vorliegt. So, wir sind ja hier in einer Veranstaltung mit KI und jetzt wird dem einen oder anderen schon schwanen, dass dieser Punkt problematisch sein könnte, ne? Weil die persönlich-geistige Schöpfung setzt immer einen menschlichen Schöpfungsakt mit einigermaßen geistigem Gehalt voraus. Das heißt, wir haben diesen menschlichen Schöpfungsakt nicht, wenn ein Tier irgendwas tut. Und wir haben diesen Schöpfungsakt auch nicht, wenn jemand nicht eine kunstvolle Tasse herstellt, sondern 100 Tassen am Fließband. Dann sind wir im Handwerk drin, das nicht hinreichend individuell ist, um eine Schöpfungshöhe zu erzeugen. Ein Kriterium für persönlich-geistige Schöpfung ist, jeder von Ihnen hier oder von euch im Raum bekommt die gleiche Aufgabe. Ich werde dann entsprechend hunderte verschiedene Lösungen dafür bekommen. Das spricht dafür, jeder hat sich eigene Gedanken gemacht, kommt zu einer anderen Lösung. Persönlich-geistige Schöpfung ist im Spiel. Gibt dann noch, diese geistige Schöpfung muss nicht allzu hoch sein, der Jurist spricht dann vom Schutz der kleinen Münze, aber das soll uns hier dann nicht weiter interessieren. Beispiel, Tier, wo es an der persönlich-geistigen Schöpfung fehlt. Ein Fotograf lässt eine Kamera kurze Zeit unbeaufsichtigt im Urwald liegen, der Affe Naruto schnappt sich die Kamera und macht ein Selfie. Ist der Affe Urheber? Peter hat gesagt ja, die amerikanischen Gerichte haben gesagt nein, der hat kein Copyright. Aber der Fotograf, dem die Kamera gehört, hat möglicherweise, kann man sich drüber streiten, zumindest diesen Lichtbildschutz. Deswegen, vorsichtshalber, folgt dem Link, wenn ihr das Bild sehen wollt, falls ihr es nicht vor eurem geistigen Augen habt. Ich zeige es hier nicht. Und dann jetzt, da ist eine Frage.
Wäre das nicht im Rahmen von wissenschaftlichen Vorteilen irgendwie Schutzprivilegien?
Es gibt, die Frage ist, ist das nicht durch die Ausnahmeregel, also eine Schranke des Urheberrechts, für wissenschaftliche Vorträge und Ähnliches geschützt? Möglicherweise. Aber es muss dann für den wissenschaftlichen Vortrag unbedingt notwendig sein. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das bloß der Veranschaulichung dient, um bessere oder ob es schon zum Kern meines Anliegens gehört. Und damit die Chemnitzer Linux-Tage auch beruhigt schlafen können, dass sie nicht abgemahnt werden, also einfach die Folien dann angucken, da gibt es dann den Link zum Artikel. So, jetzt Bogen zum Urheberrecht, zur KI. 2018, gehypt in den Medien, eine Künstlergruppe trainiert einen Computeralgorithmus mit Bildern alter niederländischer Meister. Also wir lernen eine KI an. Die Ergebnisse lässt die Gruppe von einem zweiten Algorithmus, Diskriminator, prüfen. Und sobald dieser Diskriminator sagt, hey, ich halte dieses Werk, was da kommt, für menschlich, haben sie angehalten, haben gesagt, juhu, wir haben ein Gemälde erzeugt, was eine KI, die aufs Erkennen von menschlichen Werken trainiert ist, als menschlich anerkannt hat. Das Ganze war, mal gucken, sehe ich hier hin, 2018 oder so, 2019. Wenn man sich das Bild mal anguckt, dann im Nachgang, Wahnsinn, wir werden es gleich noch sehen, was für Fortschritte seitdem gemacht worden sind. Ja, also bei diesem Bild, was da so gehypt wurde und auch teuer versteigert wurde in den Medien, ist noch eindeutig zu erkennen, dass das kein Mensch war oder jedenfalls keiner mit Kunstausbildung. Oder ein ganz moderner Künstler. Also Zwischenfazit, unser Hexenmeister kann im Augenblick noch sehr zufrieden ins Urheberrechtsgesetz gucken, weil er hat eigentlich alle Rechte, die er braucht, um kreative Werke zu vermarkten und umfassend wirtschaftlich zu verwerten. Durch die KI-Kunst ändert sich für ihn nichts oder vielleicht doch. Mal schauen. Denn wo hat die KI ihre Intelligenz her? Durch die Auswertung riesiger, im Internet in der Regel verfügbarer Mengen an Bildmaterial, Textmaterial gegebenenfalls auch Tonmaterial. Und nach allem, was wir bisher schon gelernt haben übers Urheberrecht, ist das meiste von diesem Zeugs urheberrechtlich geschützt. Insbesondere bei Bildern, eben sogar durch den Lichtbildschutz. Also da sind eben auch, wenn wir einfach rumknipsen für Social Media und uns keine Mühe mit der Gestaltung des Bildes geben, wir haben einen Lichtbildschutz in der Regel auf diese Bilder, die wir machen. Und dieses Material ist im Internet, ist zum Anlernen von KI genutzt worden. So. Und dann sagt jetzt die Content-Industrie, Moment, ne? Da gab es ja diese Nutzungsrechte. Ihr müsst uns fragen, wenn ihr etwas vervielfältigt, ihr müsst uns fragen, wenn ihr etwas bearbeitet, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ihr müsst uns fragen, wenn ihr etwas weitergebt. Ihr habt uns nichts gegeben. Das ist unzulässig, was ihr gemacht habt. Ja, und dann könnten sich jetzt Juristen trefflich streiten, Argumente des Für oder Wider, weil die könnten sagen, haben wir doch lange gelöscht oder guckt euch doch die Datenbank an, die wir angelernt haben, guckt euch die Dateien an, da werdet ihr euer Werk nicht wiederfinden. Ne, wenn ihr es findet, klar, dann kriegt ihr Schaden, aber guckt mal, das ist da überhaupt nicht mehr drin. Was wollt ihr eigentlich? Ne? Also da kann man trefflich drüber streiten. Naja, und dann gibt es da noch eine Norm. Die ist unbemerkt, fast unbemerkt oder jedenfalls, sagen wir mal, relativ unterbewertet ins Gesetz gekommen. Die sagt, Text- und Data Mining ist die automatisierte Analyse von einzelnen und mehreren digitalen und digitalisierten Werken, um daraus Informationen insbesondere über Muster und Trends und Korrelationen zu gewinnen. Zulässig sind Vervielfältigungen von rechtmäßig zugänglichen Werken für das Text- und Data Mining. Die Vervielfältigungen sind zu löschen, wenn sie für das Text- und Data Mining nicht mehr erforderlich sind. Nutzungen nach sind nur zulässig, wenn der Rechteinhaber dies nicht vorbehalten hat. Ein Nutzungsvorbehalt bei online zugänglichen Werken ist nur dann wirksam, wenn er maschinenlesbar ist. Krass, oder? Niemand, insbesondere die bestehende Content-Industrie, konnte sich im Jahre 2021 vorstellen, welche krasse Relevanz diese Norm mal bekommen wird. Ich habe gesagt, ja, Data Mining, heißer Scheiß, irgendwie Daten sind das Öl der Zukunft oder der Rohstoff der Zukunft und so. Ja, soll mal gemacht werden, kein Problem, wir haben ja unsere bestehenden Rechte, da ändert sich ja nichts, alles gut. Und das ist ja auch eine Norm, ne? Ich denke, alle von euch verstehen, was da steht. Ist ja nicht immer bei juristischen Texten so. Es gibt auch juristische Texte, die ich mehrmals lesen muss. Ich finde, das ist erfrischend klar und eindeutig. Dieser Text ist, wie gesagt, 2019 oder doch, ich glaube, 2021 ist es ins Urheberrechtsgesetz gekommen. 2019 ist diese Richtlinie von der EU erlassen worden. Damals haben sich alle über den Upload-Filter gestritten. Hin und her, riesig durch die Medien gegangen. Erinnert euch bestimmt. 2021 war das. Ne? Daran hat man sich aufgehängt. Man hat gar nicht gemerkt, was für ein großes Ding dieser Paragraph 44 ist. Und man muss auch sagen, da ist noch ein weiterer Artikel dazu gekommen, der die Einführung, die Gemeinfreiheit für urheberrechtsfreie visuelle Werke eingeführt hat. Das war vorher auch ein bisschen problematisch. Habe ich letztes Jahr einen Vortrag zugehalten hier. Also 2:1, wir haben einen hässlichen Upload-Filter. Aber wir haben die Auswertung des Internets für Data Mining und wir haben mit dieser Richtlinie eine Klarstellung bei der Gemeinfreiheit urheberrechtsfreier visueller Werke bekommen. Ich finde es immer noch faszinierend, wie klar diese Norm ist und wie wenig Beachtung sie gefunden hat. Aber ne, 2019, da hat man halt die Bedeutung von KI noch nicht so richtig erkannt, insbesondere nicht die Chefetagen, wo BWLer sitzen und die Politik vermutlich auch nicht, wo Politiker sitzen, weil den Fachleuten hat das sicher schon geschwant. Sonst hätte man auch nicht so eine präzise Regelung da getroffen, für was man das braucht und was man darüber mit alles machen kann. So, ne? Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen legen. Seine Worte und Werke merkt ich und den Brauch, und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Ja, also unser Zauberlehrling hat den Paragraphen 44b gefunden und bringt ihn jetzt zur Anwendung. Ja, ich habe die Gelegenheit dann gleich mal genutzt, ein bisschen mit Stable Diffusion rumzuspielen. Das wirft also Stable Diffusion aus, wenn man sagt, Zauberlehrling mit Besen und Wasser. Das war also im Jahre 2021, wo man noch gesagt hat, och, ja, ne? Auswertung, was soll schon schief gehen? Stehe, stehe, denn wir haben deine Gaben voll gemessen. Ach, ich merke es, wehe, wehe, habe ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behände, wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und 100 Flüsse stürzen auf mich ein. Das ist also das, was jetzt die Content-Industrie gerade erlebt mit KI. Plötzlich braucht man Künstler nicht mehr oder zumindest hat man die Möglichkeit, niederschwellig Werke zu produzieren und für einfache Zwecke zu verwenden. Ne? Besonders hübsch ist das vielleicht nicht, aber für Illustrationszwecke reicht es und ein Bild sagt mehr als 100 Worte. Also schön, dass ich mir hier keine Gedanken mehr um eine Lizenz machen muss. Weil selber von einer KI generiert, ohne Mitwirkung eines Menschen. Man kann noch darüber streiten, wer sich so ein bisschen, wer hat schon mal mit Stable Diffusion gearbeitet, das genutzt? Ah, oh, okay. Ja, ein paar. Da weiß man, man kommt zu. Das erste Ergebnis, was man bekommt, wenn man einen Prompt eingibt, ist in der Regel nicht brauchbar oder nicht schön. Man macht erstmal viele Versuche mit verschiedenen Prompts und sagt dann, ah, da habe ich was, was gut ist. Und dann macht man immer weitere Iterationen, verbessert Details und Ähnliches. Mit dieser Argumentation wurde schon versucht zu sagen, da ist doch die persönlich-geistige Schöpfung. Weil ich habe zwar nicht selber gemalt oder fotografiert, aber ich habe 100 Iterationen gebraucht, bis das Bild so ist. Also dass diese Stable Diffusion ist oder diese KI, diese bildgenerierende KI, ist auch nichts weiter als ein Handwerkszeug, das ich an der Hand habe. Ich bin der Meister, der die Kreativität einfließen lässt. Ne? Das wäre noch so ein Hebel, Ungewissheit in der Zukunft, ob dann vielleicht nicht mal ein Gericht sagt, doch, doch, ab einem gewissen Punkt ist das auch kreativ. Und dann haben wir noch das Problem oder den Aspekt, wenn man einzelne Sachen händisch, ne, man wechselt dann zum Zeichenprogramm und malt dann weiter. Dann ist man ja wieder selbst aktiv. Das wäre auch ein Ansatzpunkt für eine persönlich-geistige Schöpfung, aber dann möglicherweise nur für den Bereich, den man verändert hat, weil nur da steckt ja dann die persönlich-geistige Schöpfung drin. Also das sind so noch gewisse Restrisiken, die wir haben. Gut, was machen jetzt Juristen, wenn sie sagen, oh verdammt, uns schwimmen da Fälle davon? Sie suchen weiter. Sie sagen, vielleicht finden wir ja auch noch eine Norm, die wir bisher nicht gebraucht haben oder nicht beachtet haben, weil wir eben mit dem, was wir hatten, an scharfen Schwertern schon zufrieden waren. Dummerweise sind die jetzt eben alle stumpf geworden. Und so, wir müssen weitersuchen. Und das gucken wir uns jetzt noch so ein bisschen an. Möglicherweise haben wir da ein Problem mit dem Recht am eigenen Bild. Hier zur Illustration links das Bild, wie es mir die KI ausgeworfen hat. Man merkt, ich habe irgendwie einen Bezug zu Segeln und zu historischen Seefahrerromanen. Rechts habe ich dann mal ein Bild von mir genommen und gesagt, mach das gleiche Bild nochmal, aber jetzt mit mir. Dankenswerterweise hat mich die KI ein bisschen schlanker gemacht, als ich in Wirklichkeit bin. Aber wir erkennen schon die Herausforderung, die wir haben, dass man eben auch Bilder manipulieren kann oder eben, dass wir vielleicht einen Ansatzpunkt haben bei Personen, die abgebildet sind. Nicht mehr urheberrechtliche Problematik, sondern bei Personen. Aber ist jetzt das Aussehen einer Person geschützt? Beim Filmwerk ist die künstlerische Leistung des Schauspielers geschützt, nicht sein Aussehen. Das Aussehen wird als Teil des Persönlichkeitsrechts geschützt, das ist klar, aber der Fokus des Persönlichkeitsrechts geht in eine ganz andere Richtung als das Urheberrecht. Es gibt im Kunsturhebergesetz den sogenannten Modelvertrag mit einem L in diesem Fall, wo man tatsächlich eben, wenn man Modell steht, dafür bezahlt wird, dass man abgelichtet wird als dieses Model und dann entsprechend die Produkte aus dieser Fotosession oder Ähnlichem weiterverwertet werden dürfen. Ne? Da werden entsprechende Nutzungsrechte dann eben eingeräumt und da steht auch das Aussehen, die Person, die abgelichtet wird, quasi rechtlich im Fokus. Ansonsten haben wir eben beim Persönlichkeitsrecht eher den oder noch ein vermögensrechtlicher Schutz wäre Rufausbeutung, ne, was bei Werbung gern gemacht wird, dass man gegebenenfalls eine Person, die nicht dafür bezahlt worden ist, aber berühmt ist, im Kontext mit einem Produkt, was man bewerben will, setzt, geht natürlich auch nicht. Hat die entsprechende Person auch Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche. Weil dafür müsste dann eben ein entsprechender Model oder sonstiger Vertrag geschlossen werden. Oder eben klassisches Persönlichkeitsrecht, Schutz irgendwie im falschen Kontext gezeigt zu werden. Wir alle haben auch noch das von der KI generierte Bild von Donald Trump, wie er verhaftet wird und sich gegen die Verhaftung wehrt im Kopf. Wünscht sich vielleicht der eine oder andere von uns, aber im Prinzip wäre das eine Verletzung, wenn es jetzt nicht als Kunst durchginge und als Kunstfreiheit, wäre das, wenn das als Fake News in den Medien verbreitet worden wäre, wäre das ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht, weil eben da Sachen dargestellt werden und man in einen Kontext gestellt wird, den es überhaupt nicht gegeben hat. So, ne? Hier haben wir das dann nochmal. Spannend, fand ich auch faszinierend. Wer kennt den Film Master and Commander? Ah, wenig, ja, habe ich vielleicht zu viel Kontext vorausgesetzt. Wer kennt Gladiator mit Russell Crowe? Ja, es sind mehr. Also die KI weiß sofort, wenn man Master and Commander, Portrait of Russell Crowe sagt, weiß er sofort, was gemeint ist. Er macht die Kapitänsuniform und das Gesicht, wobei das Gesicht erinnert mich aber eher an Gladiator. So, und wenn man Lust hat, kann man dann eben sich wieder in den Kontext stellen und sagen, hey, ich wollte auch mal Master and Commander sein. Sind wir also im Bereich des Rechts am persönlichen Bild und gegebenenfalls in der aber hilft uns für den Kontext nicht weiter, aber wo das eine riesige Rolle gespielt hat, war letzten Sommer in den USA beim Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler und der Buchautoren und Autorinnen. Denn da was war bei den Schauspielern passiert? Die haben gesagt, ja, wir casten dich hier für einen neuen Film. Ach, übrigens, geh mal darüber in den Green Room. Wir machen noch ein paar Scans und erheben noch ein paar biometrische Daten von dir. Die Filmindustrie hat schon weitergesagt. Hey Mensch, wenn wir von denen schon mal die biometrischen Daten haben, der Film läuft gut, wir wollen eine Fortsetzung drehen, vielleicht brauchen wir den Typen gar nicht mehr. Wir lassen den einfach KI generieren, weil wir haben ja schon die Daten und ich vermute, in den großen Vertragswerken wird dann auch irgendwo drin gestehen haben und wir dürfen die auch nutzen. Also eine wesentliche Forderung war damals auch, dass KI entweder nicht eingesetzt wird oder wenn sie eingesetzt wird, der arme Poet auch an den entsprechenden Einnahmen beteiligt wird, in ausreichendem Maß. Der Streik ist vorbei, seit letzten Frühwinter. Die haben sich geeinigt. Also, ich denke, da wird es eine entsprechende Einigung auch zugunsten der Schauspielerinnen und Schauspieler gegeben haben, dass die also künftig nicht mehr Angst haben müssen, dass sie quasi tatsächlich überflüssig werden. Weil ne, sonst müsste man ja künftig auch bloß noch eine Person, die gut aussieht, casten, wenn überhaupt, wenn man sie nicht gleich komplett KI generieren lässt. Und dann lässt man irgendwie einen Komparsen spielen und macht dann das entsprechende Gesicht drauf und spart einen Haufen Geld, weil der Künstler mittlerweile sehr teuer geworden ist, weil er berühmt ist oder so. Also haben die einen Riegel vorgestoben. Mit der Stimme das gleiche Problem. Ne, auch die Stimmenaufnahmen wurden da aufgenommen und analysiert und zurückgelegt, weil man weiß ja nicht, wozu man es mal braucht.
Eine Frage?
Ja, eine Frage.
Komplett computergenerierte Darsteller, sind die da verboten worden oder ginge das nach wie vor?
Den genauen Inhalt der Regelung kenne ich nicht, aber ich vermute, dass es genau das nicht geben wird. Also die Frage war, gibt es komplett computergenerierte Schauspielerinnen und Schauspieler? Antwort, ich weiß es nicht, aber ich vermute, nein. Aber ihr könnt das ja mal, während ihr hier zuhört, googeln und dann gegebenenfalls noch Feedback geben. Stimme. Ne? Wer kennt den Barbie-Girl-Song auf die Melodie von Folsom Prison Blues bei YouTube? Oh, doch nicht so viele. Kann ich leider jetzt hier auch nicht zeigen. Dafür habe ich ein generiertes Bild von Johnny Cash. Also was war passiert? Den Folsom Prison Blues kennt jeder von Johnny Cash, denke ich. Am Rande, den Text dazu hat er auch plagiert. Da musste er auch damals Schadenersatz zahlen. Das aber nur als Arabeske. Das spielt hier für uns keine Rolle. Bei uns geht es jetzt um die Stimme von Johnny Cash. Johnny Cash singt auf die Melodie vom Folsom Prison Blues irgendwas mit Barbie Girl. Unbedingt sehenswert, wer es noch nicht gesehen hat. Und der Einstieg ist, hello, I'm not Johnny Cash. Ja, also die, die das generiert haben, haben auch ausreichend Selbstironie und Humor. Aber wer das hört, die Stimme von Johnny Cash, super. Und habt vielleicht auch auf Heise oder sowas gelesen, dass es auch schon CEO-Frauds gibt, wo dann Leute anrufen mit der Stimme vom Chef und sagen, überweisen Sie ganz schnell 10.000 Euro, sonst geht unserem Unternehmen ein Auftrag von 10 Millionen verloren. Tja, es war aber gar nicht der Chef, sondern nur seine Stimme. Ja, ne, es geht halt weiter. Well, if they'd free me from this AI... if my voice was only mine, I bet, na egal. So, was ist durchs Urheberrecht geschützt? Der Liedtext ist geschützt, kreative Leistung, wenn man sich den Text selber ausdenkt. Die Melodie ist geschützt, wenn sich ein Mensch die Melodie ausdenkt. Die Stimme selbst ist nicht geschützt. Weil musste man bisher nicht. Bisher hat sich ein Sänger, eine Sängerin das Lied im besten Fall selber ausgedacht, selber performt. Das war automatisch quasi mit der entsprechenden Person verknüpft. Plötzlich wird das aufgelöst. Wir können von einer berühmten Person die Stimme nehmen und die irgendwelchen Quatsch singen lassen, den aber die Leute vielleicht mögen. Und die Person, weil übers Urheberrecht, kommt sie da nicht ran. Weil die Stimme selber ist nicht urheberrechtlich geschützt. Könnte man jetzt wieder über Persönlichkeitsrechte nachdenken, über Rufausbeutung und Ähnlichem, aber da sind wir eher im Reich der Rechtsprechung. Es gibt kein Gesetz, wo genau steht, das darfst du nicht. Da gibt es nicht diese gesetzlich festgelegten Schrankenregelungen, sondern da sind wir extrem stark im Richterrecht.
Das sind personenbezogene Daten, die StVO.
Ja, aber es bringt dem Künstler jetzt auch nichts, wenn damit Geld verdient wird. Also man hätte, also die Frage war, könnte man nicht mit der DSGVO dagegen vorgehen, weil das personenbezogene Daten sind. Tatsächlich, Stimme ist ja auch eine biometrische Eigenschaft des Menschen. Da könnte man gegen vorgehen, aber ja, aber so richtig schön ist es nicht. Also es ist nicht so gut handhabbar, finde ich. Aber es wäre eine Möglichkeit, gute Idee. Aber mit diesem schönen Verwerten und so, wo man dann auch hypothetischen Schadenersatz und so, kennt das Datenschutzrecht nicht. Kennt nur Strafe.
Wieder was draus ableiten,
ja. Das Gleiche, jetzt gehen wir wieder weg von der Stimme und vom Aussehen von Menschen. Wir gehen hin zu Bildern. Ist vielleicht der Kunststil geschützt, also ein Werk im Stile Picassos malen? Nein, ist es nicht. Und das ist ja auch ein Wesen der Kunst, dass man guckt, oh, wie macht der denn das? Ja, mache ich so ähnlich, aber eben nur ähnlich und nicht gleich. Jeder macht es ein bisschen anders. Und wenn man sich in der Kunstgeschichte ein bisschen auskennt oder wie ich wenig auskennt, dann kann man es vielleicht noch in die Epoche zuordnen. Aber wenn man sich wenig auskennt, sehen dann doch verschiedene Künstler die Gemälde sehr ähnlich aus. Ja, wie gesagt, Laienblick. Also, wenn ich im Stile Picassos male und mit Picasso unterschreibe, okay, dann ist es eine Urkundenfälschung und gegebenenfalls, wenn ich es weiterverkaufe als echten Picasso, auch ein Betrug. Wenn ich aber im Stile Picassos male und mich als Urheber zu erkennen gebe, kann Picasso, würde er noch leben und hätte Urheberrechtsschutz drauf, nichts dagegen tun. Ne, es gibt ja auch den Beruf der Kopisten, die sich dann in Kunstgalerien stellen und das Werk dann tatsächlich in Öl zum Beispiel abmalen. Die haben auch Urheberrecht, weil da sagt die Rechtsprechung, ja. Nee, oder also früher hat die Rechtsprechung gesagt, ja, ist trotzdem ein bisschen anders, selbst wenn die sich Mühe geben, das präzise zu machen. Ist aber jetzt gar kein Problem mehr, weil wir haben ja diesen Paragraphen 68 Urheberrechtsgesetz für Werke, für die das Urheberrecht abgelaufen ist. Das sind auch Kopien und Fotografien gemeinfrei. Aber bei den Künstlern müssen wir uns gar keine Sorgen machen, weil die verkaufen ja das Original und ihre Originalkopie. Und dafür werden sie bezahlt und was dann danach damit passiert, ist denen egal, weil das hängt sich ja dann bestenfalls sowieso nur jemand ins Büro hinter seinen Schreibtisch und freut sich darüber, dass er ein Ölgemälde hat, das aussieht wie ein Original. Ja?
Wie ist das jetzt bei dem Maler, der jetzt noch lebt und der wird jetzt kopiert von einem Kopisten? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Jetzt haben Sie ja gesagt, da gibt es ja noch kleine Unterschiede und sind wir das alles so wert.
Ja, also die Frage ist, wie ist das, wenn ein Kopist von einem noch lebenden Maler eine Kopie macht? Das darf er nicht ohne Erlaubnis des Malers, weil da hat die Verjährungsfrist des Urhebers noch gar nicht angefangen. Die beginnt erst mit dem Tod des Urhebers. Und wenn man dann haargenau abmalt, stellt man eine Kopie her, die nach den Nutzungsrechten, die wir kennengelernt haben, erlaubnispflichtig und entsprechend bezahlungspflichtig wäre. So, ne, was habe ich gemacht? Hier eine laienhafte Knipsfotografie von mir. Ich habe mir gesagt, das ist aber zu banal. Bitte, ich möchte das im Stile Van Goghs. Und siehe da, die KI ist auch ein kleiner Van Gogh. Und hat mir dann ein entsprechendes Gemälde geliefert. Das kann ich mir jetzt also auch mit den entsprechenden Tools in Stable Diffusion groß machen. Sagen wir mal auf 40 mal 50 Zentimeter, mir dann auf Leinwand drucken lassen. Es gibt leider noch nichts bei in den Drogeriemärkten, wo jemand mit Pinsel das macht. Das wäre mir noch lieber. Und kann es mir dann an die Wand hängen. Ne? Und es sieht doch viel besser aus als das Original, finde ich. Macht doch viel mehr her. Gut, letzter Punkt. Vielleicht können wir ja den Schutz noch ein bisschen vorverlegen und sagen, ja, aber schon die Idee ist ja geschützt. Den Zahn hat die Rechtsprechung schon relativ zeitig gezogen. Also wer von einer Idee erzählt, bevor er sie in ein eigenes Werk umgesetzt hat, selber dran schuld, wenn es dann jemand anders umsetzt und dann vielleicht noch besser. Dumm gelaufen, also Idee geheim halten, selber umsetzen, dann veröffentlichen. Dann hat man Urheberrechtsschutz drauf. Aber der bloße Gedanke, wie man etwas umsetzen kann, ist nicht geschützt. Prompting ist dann eher eben auch so die Beschreibung einer Idee und das, was ich vorhin beschrieben habe mit den vielen Iterationen, bis man dann was hat, was einem gefällt, könnte man auch eher sagen, nee, das ist immer, man beschreibt immer nur in jedem weiteren Schritt auch nur die Idee, die man hat. Das reicht für Kreativität nicht aus. Wie gesagt, kann man sich trefflich drüber streiten, weil die kreative Umsetzung und das Einblenden und so, das übernimmt immer noch die KI. Und der Mensch als schlechter Diskriminator, der also von den vielen Fällen, die die KI auswirft, dann die wegwirft, die nicht schön sind, das reicht nach derzeitigem Stand, muss man sagen, für eine persönlich-geistige Schöpfung wohl nicht aus. Rechts wieder mal eine Abbildung, wie sich KI eine Idee vorstellt. Und wer noch vertieft zu Ideen, insbesondere zu schlechten Ideen, recherchieren will, dem seien die 13,5 Leben des Captain Blaubeer empfohlen, wo er also den guten und den schlechten Ideen näher nachgeht. Eine Frage. Die Frage ist, gibt es eine Definition für eine Idee? Meine Antwort darauf ist vermutlich, da die Rechtsprechung sich damit auseinandergesetzt hat, werden die auch definiert haben, was eine Idee ausmacht. Ne? Aber das ist dann eben, also vermutlich, ich habe jetzt kein Zitat hier und ich habe auch die entsprechenden Entscheidungen nicht im Kopf, aber ich könnte mir vorstellen, dass da eben steht, dass der Unterschied zwischen Umsetzung und Idee ist, dass man eben bloß grob umschreibt, was man vorhat. Ich will einen Seefahrerroman schreiben, der in der Zeit der Royal Navy an der Wende vom 17. ins 18. Jahrhundert spielt und ich stelle mir als Hauptakteur einen Jack Aubrey vor, als Hauptfigur. Das wäre noch eine Idee. Ne? Wenn ich dann aber 200 Seiten mit den Abenteuern von Jack Aubrey beschreibe, dann habe ich ein kreatives Werk, nämlich ein Textwerk, einen Roman geschaffen. So. Dann könnte man vielleicht noch dran denken, na, vielleicht haben wir zumindest bei Bildern und Fotografien und ähnlichem, wenn sie digital sind, eine Datenbank. Weil eine Datenbank ist eine Sammlung von Werken, Daten oder ähnlichen unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet sind und einzeln oder mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind. Punkt. Das ist Definition der Datenbank. Liest sich schon ein bisschen komplizierter als unser 44b, den wir gerade hatten, ne? Ist so ein bisschen blumiger. Könnte man ja jetzt sagen, naja, eigentlich vielleicht ist jedes Bild, was man erzeugt, eine Datenbank, weil da muss ja irgendwo stehen, an welcher Stelle ein Pixel, das Pixel sich befindet. Ne, und da hätten wir, die Pixel wären unsere unabhängigen Elemente und die systematische Anordnung wäre, wo muss das Pixel hin, damit es ein Bild gibt oder damit es das Bild gibt, was abgebildet werden soll. Und einzeln oder auf andere Weise zugänglich, ja, hat die Rechtsprechung relativ schnell, also diese Regelung ist von 1996, gesagt, nee, nee, also Bilder und so, das ist nicht die Datenbank im Sinne dessen, was das Urheberrecht hier meint. Die einzelnen Elemente müssen einen gewissen Informationsgehalt haben. Steht da so nicht drin. Sie haben dann eben weiter unabhängige Elemente weiter definiert, haben das konkretisiert und gesagt, da muss ein Informationsgehalt drin sein. Einzelnes Pixel, kein Informationsgehalt. Und man kann das auch noch an bestimmt an anderen Tatbestandsmerkmalen scheitern. Also auch hier sind wir dann bei Pixelgrafiken raus. Bei Vektorgrafiken stellen sich noch ganz ein paar andere Fragen, weil zum Beispiel bei Karten, die ja eher vergleichbar zu Vektorgrafiken wären, hat der EuGH gesagt, das sind Datenbanken. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderer Vortrag. So, und dann, also wir haben jetzt noch nichts so richtig Schönes gefunden, was die klassische Content-Industrie rettet. Und jetzt kommt aber ein sehr gefährlicher Punkt. Das Aussehen ist nicht geschützt. So, wenn ich jetzt der KI aber sage, KI, generiere mir ein Bild, Master and Commander, nicht Portrait of Captain Russell Crowe, sondern Captain Figure Super Mario. Und da kommt jetzt was raus, was unserem lieben Super Mario schon ziemlich ähnlich sieht. So, und da kommen wir in den Bereich, wo wir sagen können, hier haben wir vielleicht eben kein KI-generiertes Werk mehr, was urheberrechtsfrei ist, sondern tatsächlich uns ist es gelungen, eine Kopie eines eingelesenen Werkes aus dem neuronalen Netz wieder rauszuholen. Und wenn das Ding noch vielleicht durch andere Rechte geschützt ist, wie Design, oder bei Marken wird es dann ganz kitzlig, entstehen doch wieder spannende Fettnäpfchen, in die man treten kann. Also zu ähnlich, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, sollte es urheberrechtlich geschützten Dingen, die im Internet unterwegs sind, nicht sein, weil dann könnte vielleicht doch ein Gericht auf die Idee kommen und sagen, ihr habt da, ohne es zu bemerken, eigentlich eine Kopie erstellt. Ein Vervielfältigungsstück, das ihr hättet lizenzieren müssen, ist bisher nicht entschieden worden, könnte mir aber, wenn ich mir so das Leitbild des armen Poeten vorstelle, durchaus vorstellen, dass ein Gericht auf diese Idee kommen könnte. So, damit sind wir fast am Ende. Wir haben gelernt, Produkte aus generativer KI sind in der Regel nicht mit Schutzrechten aus dem Urheberrechtsgesetz belegt. Das heißt, es macht die Verwendung, die eigene Verwendung in eigenen Werken zur Ausgestaltung deutlich entspannter. Es ist also ein schöner Ausweg, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, aus dem Minenfeld von Lizenzen und Schutzrechten, weil man muss eben nicht mehr gucken, bei Bildern, die man aus dem Internet lädt, steht denn überhaupt eine Lizenz dran, was verlangt die Lizenz, Namensnennung und so weiter und so fort. Denn auch die Namensnennung bei einer CC BY kann durchaus Tücken haben, weil gibt es auch Leute, die gucken, bin ich denn dann wirklich genannt und schicken sonst eine Abmahnung oder CC BY sagt, die Lizenz muss ja im Zusammenhang mit einem Bild genannt werden, hat auch eine Entscheidung gegeben, wo zwar die Lizenz erschien, wenn man da auf dem Computer auf der Webseite drüber gehufert ist, aber auf dem Smartphone erschien dieser Lizenzhinweis nicht. Abmahnung, Unterlassungsanspruch, Schadenersatzanspruch. Also dieser ganzen Sache kann man mit KI meiner Meinung nach so ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn man eben bloß so ein paar schmückendes Beiwerk zur Illustration braucht. Ich denke nicht, dass kreative Berufe aussterben, weil wenn man sich die Bilder, die ich hier hatte, genauer anguckt, die haben Kanten und Haken. Die KI versteht eben nicht, wie ein Mensch aussieht. Es wird zwar immer besser, neuerdings haben auch die Menschen in der Regel, die man mit der KI generiert, fünf Finger an der Hand. Aber wenn man genau hinguckt, da sind überall so ein paar Sachen, wo die KI sagt, das sieht zwar hübsch aus für mich, was ich in meinem neuronalen Netz habe, aber wenn man das als Mensch sieht, sagt man, das geht so gar nicht. Ja, also wenn man sich als Segler die Großsegler da anguckt, die ich abgebildet habe, die werden vermutlich nicht wirklich segeln. Ne? Aber die KI sagt, das so ungefähr sieht das schon wie ein Segelschiff aus. Also ich denke, wir brauchen die kreativen Berufe nach wie vor. Und da man eben auch mit der KI nicht auf Anhieb gute Ergebnisse zeigt, man muss da auch jemanden ransetzen und bezahlen. Und vielleicht, ich denke, man wird auch weiter dann das Original bezahlen, wenn es eben auf qualitativ hochwertige Arbeiten ankommt. Aber ich denke eben, es ruckelt diesen Bagatellbereich so ein bisschen zurecht, wo es eben nicht auf Qualität ankommt und wo sich dann eben trotzdem viele Hasardeure umgetan haben und gesagt haben, ich mahne hier trotzdem mal ab, was das Zeug hält, weil damit kann man auch Geld verdienen. Ansonsten, ne, die Nutzung generativer Energie ist eine spannende rechtliche Entwicklung, super dynamisch. Hier stehen wir erst am Anfang und um es mit Jack Aubrey zu sagen, in was für einer interessanten Zeit wir doch leben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Ja, falls noch Fragen sind.
Also die Frage ist, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich bringe das mal in einen anderen Kontext. Wenn jetzt ein Schüler einen Aufsatz mit KI generiert, hat er keine eigene schöpferische Leistung erbracht, aber er hat auch nicht abgeschrieben.
Genau. Und er hat auch keine Prüfungsleistung erbracht, weil die Prüfungsleistung eben darin besteht, höchstpersönlich irgendwas zu Papier zu bringen.
Eine zweite Frage, ein bisschen Anwendungsbeispiel. Ich lasse mir ein Bild generieren, Mona Lisa, Fahrer auf dem Motorrad. Habe ich dann Copyright verletzt, weil es eindeutig die Mona Lisa zu erkennen ist? Zweitens, wie gilt das international? Soweit wie ich weiß, hängt die am Louvre in Paris. Greift da das Recht über mehrere Länder, wenn ich das hier in Deutschland erstelle und auf meine Webseite stelle? Wie ist da das alles?
Bei der Mona Lisa müssen wir uns auch keine Gedanken machen, weil der Künstler auch schon ein paar Jährchen tot ist. Das Urheberrecht ist abgelaufen. Und da ist man dann eben wieder, wenn es aktuelle Kunst ist, in dem schwierigen Bereich, das habe ich jetzt hier gar nicht weiter problematisiert, es gibt noch eine sehr feinsinnige Unterscheidung im Urheberrecht zwischen abhängiger Bearbeitung und freier Bearbeitung. Die abhängige Bearbeitung bedarf, wie die anderen Nutzungsrechte, also kopieren, verbreiten und so weiter, auch der Einräumung von Rechten. Die freie Bearbeitung greift sozusagen nur die Idee auf, was man sieht. Jeder, der die freie Bearbeitung sieht, weiß noch, welche Idee aufgegriffen worden ist. Aber die Idee oder die Umsetzung, die neue, ist schon so weit vom Original weg, dass es eben eine freie Beantwortung ist. Also im Internet würde man dann eben sagen, Memes. Ne? Da ist irgendwas passiert und dann tun sich da alle an den Bildern oder so aus und stellen die in den lustigen neuen Kontext oder so. Ein schönes Beispiel, Banksy. Damals als Girl with Balloon bei der Versteigerung geschreddert worden ist. Das mal im Internet suchen. Da gibt es hervorragende Memes dazu, wo dann eben eine Kartoffel geschreddert wird und Pommes unten rauskommen und solche Sachen. Ne? Jeder weiß aus dem Kontext, was ist gemeint, ist aber eine freie Bearbeitung, weil eben bloß die Idee sozusagen komplett in einen neuen Kontext gesetzt worden ist. Aber im Zweifel, die Grenze ist grau und dann wird es halt wieder schwierig, wenn das Original urheberrechtlich geschützt ist. Aber da muss man eben auch noch sagen, es gibt ja die Kunstfreiheit. Und Kunstfreiheit ist eben ein auch hohes kollidierendes Verfassungsrecht gegen das Eigentum. Oder, ne? Die dann in Ausgleich gebracht werden müssen. Also da gilt dann auch wirklich der Spruch, vor Gericht und auf hoher See liegt alles in Gottes Hand. Und vielleicht auch ein interessanter Aspekt, hat jetzt nichts mit dem aktuellen Thema mehr zu tun. Moses Pelham und Kraftwerk streiten sich seit auch 1996. Der Prozess läuft noch. Ich weiß gar nicht, ob er aktuell beim Verfassungsgericht, beim BGH oder wieder beim EuGH liegt. Aber da haben wir mittlerweile 5 Entscheidungen. Und da geht es um nichts anderes als Kunstfreiheit gegen Kunstfreiheit oder Kunstfreiheit gegen Eigentum, weil eben Moses Pelham ein kurzes Samplingstück aus einem Werk von Kraftwerk genutzt hat. Also auch eine spannende Sache. Aber wir kommen mal zur nächsten Frage, bevor die Zeit um ist. Aber wir haben reichlich.
Bezieht sich gerade auf eine deiner vorherigen Folien oder auf der frühen Folien zu dem Thema Data Mining und dem maschinellen Hinweis. Gibt es dazu schon irgendwelche Entscheidungen oder Diskussionen, was als maschineller Hinweis zählt? Also wenn ich es einfach nur unter dem Bild habe, das darf nicht von OpenAI verwendet werden, ist das wahrscheinlich ein bisschen dünn. Das ist da vielleicht irgendwie sowas wie in der Robots.txt
auch gegen. Also das ist, ein Gericht kann immer anders entscheiden. Aber das ist, glaube ich, hat schon diese Idee der Robot.txt vor Augen, wo man dann einfach reinschreiben kann, wer was auswerten darf. Oder eben bei Lizenzen haben wir das ja auch, wo dann automatisch dann schon die Lizenzinformation mitgegeben wurde. Also das stand da mit Sicherheit als Idee dahinter bei dieser Formulierung.
Aber gibt es da jetzt schon aktuell was oder ist das alles noch so ein bisschen, naja, das entwickelt gerade noch jemand?
Was meinst du mit, gibt es da schon was? Entscheidungen dazu oder
ja, Entscheidungen oder halt auch Beispiele, wie zum Beispiel halt bei der Robots.txt, die gibt es ja für die Suchmaschinen und du hast ja gemeint, es wird sowas in der Richtung wahrscheinlich gedacht gewesen.
Ja, dann schreibt man es auch in die Robots.txt im Zweifel mit rein, weil das ist das, was die Crawler sich angucken. Und ich habe auch schon, wenn man aktuelle Fachliteratur aufschlägt vorn in der Seite, wo das Impressum steht und welcher Verlag und wo dann steht, dieses Buch ist nach bestem Gewissen und Gewissen, wir übernehmen keine Haftung, steht jetzt auch und wir widersprechen der Auswertung für Data Mining und Ähnliches. Was dann wieder die Frage ist, ist das überhaupt technisch auswertbar? Hier hinten ist die Frage. Ja.
Also meine Frage zielt auch darauf ab, wie kann ich denn als Künstler sozusagen meine Werke schützen vor diesem Data Mining? Jetzt haben Sie schon beantwortet, das könnte in der Robots.txt stehen. Wie ist das dann mit der Nachweispflicht? Also jetzt könnte ja der AI-Vendor könnte ja sagen, oder der die AI dann verwendet, ja, das stand da nicht drin, ne, zu dem Zeitpunkt. Also das ist ja auch eine schwierige Geschichte dann.
Ja, da sind wir in dem spannenden Bereich der Beweispflicht. Wer muss was beweisen? Derjenige, der sein Recht geltend macht, muss es auch beweisen. Also man sollte als Künstler dann auch den Nachweis haben, dass man diese Robots.txt schon seit Anbeginn der Zeiten in seinem Kunstwerk hat. Könnte man ja dann auch quasi da in den Metadaten vermerken und dann vielleicht entsprechende digitale Signatur mit Datum hinterlegen, sodass auch klar ist, das ist nicht nachträglich erzeugt. Also da müsste man sich dann eben schon was überlegen. So.
Hallo, andersrum die Sache, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Wenn man zum Beispiel jetzt im Internet nach Bildern sucht von einem Objekt, Gebäude, sagen wir mal Schloss Hohenerle. Und man liest dort von allen möglichen Quellen, natürlich ohne Robots.txt, dort Bilder ein, füttert die in eine KI und sagt dann, jetzt generiere mir ein Bild von Schloss Hohenerle. So, da wird das keinem der anderen Bilder exakt entsprechen, aber dem Gebäude sicher sehr ähnlich sehen. Was ist das? Steht da jetzt irgendein Schutz drauf oder ist das jetzt frei?
Also beim Schloss haben wir wieder das Glück, dass der Architekt schon 70 Jahre oder länger tot ist. Aber bei moderner Architektur sind wir in dem gleichen Problem, ist überall das analoge Problem. Wir gucken, wenn die KI jetzt sagt, mach mir ein Gebäude, was ist noch urheberrechtlich geschützt, das 100-Wasserhaus in Magdeburg, generiere mir das 100-Wasserhaus in Magdeburg, dann muss man halt gucken, wie ähnlich ist das, sieht das jetzt bloß, gibt das Ergebnis der KI jetzt nur den Stil 100 Wassers wieder, sieht aber komplett anders aus, freie Bearbeitung, sieht das dem 100-Wasserhaus in Magdeburg sehr ähnlich und die Panoramafreiheit greift nicht ein, was ja auch eine Schranke ist, dann sind wir wieder in dieser unfreien Bearbeitung möglicherweise drin. Aber vielleicht sagt auch die Rechtsprechung irgendwann mal, unfreie Bearbeitung gibt es gar nicht, wenn die aus einem neuronalen Netz kommt, weil da ist kein Original drin, was unfrei bearbeitet werden kann. Weiß es noch nicht. Das ist völlig offen. Das macht die Sache so spannend. Jedenfalls in Deutschland. Das ist wieder von Land zu Land verschieden. Und das stimmt, das war eine Teilfrage, die ich vorhin noch übergangen habe. Wie ist das international? Beim Urheberrecht, also diesen 44b, den wir uns angeguckt haben, der kommt ja aus einer EU-Richtlinie. Das heißt, den gibt es so vergleichbar in der ganzen EU. Da sind wir uns also relativ sicher. Aber sobald wir die EU verlassen, wird es wieder spannend, weil zu KI gibt es, wie zum sonstigen Urheberrecht, anders als es zum sonstigen Urheberrecht, glaube ich, noch keine internationalen Übereinkommen, die das auch über die Ländergrenzen hinweg harmonisieren. So, wo ist die nächste Frage?
Genau. Kann man mich hören?
Ja.
Okay, cool. Auf der letzten Folie vor der Fragerunde stand ja, dass der rechtliche Rahmen noch nicht so geklärt ist. Aber ich meine, gehört zu haben im Radio in der letzten Zeit, dass es auf EU-Ebene ein KI-Gesetz geben soll. Da würde mich interessieren, ob das urheberrechtliche Implikationen hat oder ob es da um andere Sachen geht.
Ja, es gibt den AI Act der EU, der letzte Woche auch in Kraft getreten ist. Der Fokus ist da aber ein anderer. Also das ist keine klassische urheberrechtliche Regelung, die da getroffen wurden, sondern da geht es eher um einen risikobasierten Ansatz, dass man KI nicht dort einsetzt, wo sie Unfug macht oder wo Persönlichkeitsrechte verletzt werden oder ähnliches. Also die Zielrichtung ist eine andere.
Bei der Diskussion um die Robots.txt ist mir noch ein Gedanke gekommen. Es werden ja jetzt andere Leute auch den Paragraph 44b für sich entdecken.
Habe ich nicht verstanden.
Den Paragraph 44b ja. Für sich entdecken. Mhm. Das bedeutet ja eigentlich, wir sind gerade in einem Zeitfenster, wo man noch, ich sag mal, relativ unkompliziert sich Daten beschaffen kann. Mhm. Bis zu einem Zeitpunkt X, wo dann diese Möglichkeit nicht mehr besteht. Mhm. Das bedeutet im Prinzip auch, dass die Firmen, die das jetzt tun, gegenüber den Firmen, die in der Zukunft existieren werden, den ja, unwesentlichen Vorteil haben werden, dass sie aktuell noch ungestraft recht viel Bildmaterial, Tonmaterial, Textmaterial sich problemlos ziehen können. Weil ich denke, irgendwann werden die Künstler auch auf die Idee kommen und sagen, das ist ja doof, ich verbiete mal die Nutzung der KI für meine Bilder, Filme, wie auch immer. Ist das richtig, die Einschätzung, oder siehst du das anders?
Ja. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Nee, also das ist halt das Leben, dass sich Sachverhalte ändern und auch in Zukunft neu bewertet werden können. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass jetzt alle in allen Konzernen die Rechtsabteilung, ihre Social-Media-Abteilung und Ähnliches sagen werden, passt mal eure Robot.txt an und schreibt da mal rein, kein Data Mining bei uns. Und die, die jetzt schon die Daten haben, klar, die haben dann unter Umständen einen Datenschatz, der wertvoll wird, weil er eben noch aus Zeiten stammt, in denen niemand die Bedeutung dieses Paragraphen bewusst war.
Direkt dazu, aber das ist doch eigentlich nur in dem, also die Daten dürfen doch, wenn ich das richtig verstanden habe, nirgendwo liegen. Die müssen ja quasi zu dem Zeitpunkt, wo das Gesetz, also ein anderes Gesetz in Kraft tritt, schon in Modellen aufgehoben sein, oder?
Ja.
Okay. Also die Frage, da ging es ja darum, dass man die Daten nutzt, bis es verboten wird.
Es ging ja darum, dass man die Daten sich runterziehen kann, solange der Urheber nicht sagt, nur darfst du nicht.
Okay, also
ich. Okay. Nochmal so als Nachtrag von meiner Frage von vorhin. Indem sozusagen eine Person ein Gemälde von einem lebenden Maler kopiert. Der Maler lässt sich davon nur inspirieren und macht nun sein eigenes Gemälde, dann hat er natürlich selber das Copyright. Wo ist die Frage? wenn man nun Ähnlichkeiten entdeckt zwischen dem Gemälde und dem Originalgemälde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es einfach eine Sache, die muss das Gericht dann einfach entscheiden. Das ist einfach vom Richter abhängig. Mhm. Ja, okay, also genauso wäre es dann auch, wenn Sie, wie mit dem Foto, also es gibt natürlich derjenigen, der es fotografiert hat, der hat halt das Recht am Foto, und wenn jetzt jemand kommt, nimmt das Foto einfach aufs Internet, macht ein impressionistisches Gemälde draus und man kann das halt noch gut erkennen, dann fällt das unter das Urheberrecht, aber wenn der jetzt eine ganz abgefahrene, abstrakte Kunstrichtung hernimmt, sodass man den Wiedererkennungswert eigentlich nicht mehr hat, sondern nur ein paar Linien drin sind, dann ist es dann halt letztlich wieder so, dass man sagt, ja, okay, das ist wieder eine Ermessensfrage.
Mhm. Ja? Okay. Also genau, die Rechtsprechung hat eben schon Kriterien aufgestellt, woran man eine freie Bearbeitung erkennt. Das kann man sich dann auch zusammensuchen. Aber wenn es hart auf der Grenze ist, dann entscheidet quasi im Richterzimmer die Mehrheit der Richter.
Ja, wir reden die ganze Zeit über Robots.txt. Wäre es nicht feingranularer, wenn ich jetzt in einzelnen Dateiformaten, das heißt in den Metadaten eines Bilds oder Videos, einer Audiodatei oder auch bei Textdokumenten, beispielsweise in den Metadaten eines PDF-Dokuments, einen Ausschluss einbringe? Gibt es dafür schon eine Norm oder sowas?
Eine Norm nicht, aber die Metadaten, ich denke, weiß gar nicht, ob die so festgelegt sind, die Felder, aber das wird auch kommen. Aber es kommt eben auch darauf an, wie feingranular man das will. Wenn man es in die Robots.txt, dann schließt man Textmining und Bildmining aus. Wenn man es nur in die Metadaten eine Bilddatei, dann ist Textmining zulässig. Ne, also das kommt eben dann auch drauf an und Nutzungsrechtsvereinbarungen, die zukünftig oder die vertraglichen Regelungen, die zukünftig vereinbart werden, da werden die Künstler sicher auch reinschreiben, eine Klausel, dass der Nutzer sicherstellen muss, dass kein Textmining erfolgt, dass er das eben dann auch durch entsprechende Hinweise in den Metadaten sicherstellen muss.
Gut, aber was hilft mir die Robots.txt, wenn jemand anderes das Bild nimmt und bei sich auf einer Seite einsetzt, ob er mit Erlaubnis oder ohne, wo er die Robots.txt nicht pflegt? Dann hat er das Bild, was ich eigentlich nicht für das Mining freigeben will, ja trotzdem freigegeben.
Ja, das ist
das heißt,
eine Rechtsverletzung. Also der das rübergenommen hat, hat ja schon auch eine Rechtsverletzung begangen.
Nicht zwangsläufig, der könnte ja eine Vereinbarung abgeschlossen haben, dass er das Bild nutzen darf.
Gut, das also, geht jetzt ein bisschen.
Aber mir geht es jetzt nur darum, wenn ich habe meine Seite, da habe ich das Bild von mir, ja, und da habe ich die Robots.txt, die verbietet halt das Nutzung. Und jetzt hat jemand anderes, der darf das Bild nehmen, weil er vielleicht mit drauf ist.
Ja, aber und darf dann, vielleicht, weil...
Oder er hat die rechtliche Erlaubnis von mir, aber auf seiner Seite pflegt er die Robots.txt nicht oder so.
Dann, ich würde sagen, wir arbeiten dann nochmal, schärfen den Sachverhalt nochmal ein bisschen und dann gucken wir uns das nochmal an. Da ist noch eine Frage.
Wenn ich den 44b jetzt richtig lese, bedeutet das, dass der auch auf verkörperte Werke Anwendung findet, also gedruckte Bücher, dort natürlich ohne diese Robots.txt. Also es hätte dann zur Folge, dass bei allen Werken, die irgendwo verbreitet werden, dieser Hinweis mit drauf muss, weil ich das Werk ja sonst einscannen und in diesen KI-Prozess mit integrieren könnte. Ne?
Nee, also ein gedrucktes Buch dürfen Sie schon nicht einscannen ohne Erlaubnis des Urhebers, weil da stellen Sie schon wieder eine Kopie her, für die Sie kein Nutzungsrecht haben.
Ja, weil hier von digitalisierten Werken gesprochen wird, also ja, digitalisierten, also im Nachgang nochmal
digital erfasst. Wenn ein digitalisiertes Werk schon im Internet steht, aber man kann sich also kein Buch kaufen, sagen, ich digitalisiere das und werte es dann aus. Das geht nicht. Das bezieht sich auf bereits digital bestehende Werke, die im Internet verfügbar sind.
Das gibt ja jede Menge Logos und Patente, Marken, so grafische auch, also Bilder von Logos, also nicht nur Logos, sondern sowas wie die drei Streifen von Adidas oder sowas. Und wenn ich jetzt ein Bild generiere, der Admiral mit den drei Streifen auf der Seite, dann und ich packe das auf meine Webseite, dann steht da, dann könnte ja jetzt Adidas kommen und sagen, ja hier, das ist eine Urheberrechtsverletzung oder das ist unlauterer Wettbewerb oder du kannst hier nicht ein Bild mit drei Streifen also im Adidas-Trainingsanzug.
Ja. Das ist in der Tat auch noch eine offene Flanke oder eine interessante Frage, wie sich KI-generierte Bilder, die Marken verletzen oder Marken wiedergeben, verhalten. Und da wird es, glaube ich, auch kitzlig, weil bei Marken kommt es eben nicht auf eine kreative Schöpfung an, sondern die Marke ist in ihrer Darstellung an sich geschützt, in dem Bereich, was im Markenregister eingetragen ist. Und dann kommt es eben darauf an, in welchen Bereichen das geschützt ist, aber es gibt auch sogenannte Universalmarken, weil die eben so verbreitet sind, dass man sie in gar keinem Kontext frei verwenden darf, weil das quasi immer in einer Rufausbeutung endet. Ja, vielleicht halte ich da noch mal einen eigenen Vortrag zu. Habe ich noch nicht weiter nachgedacht, aber halte ich für viel gefährlicher den Bereich als den Bereich der persönlich-geistigen Schöpfung. Aber ich habe schon eine Idee. Ich werde demnächst Jack Aubrey mal mit 3 Kolbenringen in Gold, aber die vielleicht noch so ähnlich wie Adidas aussehen, und das als Kunst. Ja? Mal gucken, ob mir da noch was Lustiges gelingt. Danke für die Anregung.
Ja, okay. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, dann nochmal vielen Dank. Und